Ich glaube, das Thema künstliche Intelligenz ist für uns gerade als kleinerer Händler eine totale Chance, weil wir natürlich unsere Prozesse möglicherweise effizienter gestalten können und auch einfach in einigen Themen einfach schneller sein können. Die richtige Tasche vom richtigen Brand ist super wettstabil und tendenziell entwickelt sie sich eher nach oben. Das sieht man natürlich bei der Marke Hermès ganz, ganz massiv. Also es ist ähnlich wie bei Luxusuhren zu sehen. Ja, bei Kleidung ist es nicht so krass, aber man hat natürlich auch bei mancher Bekleidung halt einen sehr, sehr qualitativen Anspruch dahinter.
Ja, wir stellen da eigentlich fest, es wird irgendwie immer schneller. Die Anbieter versuchen sich da gegenseitig zu übertrumpfen und es geht irgendwie, ja, gerade bestellt und 30 Minuten später geliefert, also erstmal ganz extrem. Ist das bei euch in der Luxusbranche eigentlich auch ein Thema oder sind eure Kunden da geduldiger? Ich habe jetzt mal gehört, dass ihr auch sehr viel selber macht, ja, also dass ihr nicht für Fotoshootings eine Agentur habt und für auch digitale Prozesse, die man einführt, immer Partner, sondern da auch sehr stark auf die eigene Kraft setzt. Ist das richtig so? Herzlich willkommen zu den EHI Retail Insights, der Podcast des Kölner Handelsforschungsinstituts EHI. Ich bin Michael Gerling und ich moderiere zusammen mit meinen Kolleginnen unseren Podcast. Wir sprechen mit Persönlichkeiten aus der Handelsbranche über Themen und Hintergründe, über harte Fakten, aber auch über persönliche Dinge. Bevor ich unseren heutigen Gast vorstelle, möchte ich mich bei unserem Supporter des Monats bedanken, T-Systems. T-Systems ist einer der führenden Anbieter für IT-Services und digitale Lösungen in Deutschland. Sie unterstützen Handelsunternehmen bei der digitalen Transformation und bieten maßgeschneiderte Lösungen für Filialprozesse, Logistik und Nachhaltigkeit. In der heutigen Folge sprechen wir über Digitalisierung im Fashionhandel. Ganz genau bewegen wir uns im Luxussegment dieser Branche. Mein Gesprächspartner ist Fabia Haustein, Chief Digital Officer bei Unger Fashion in Hamburg. 2018 feierte Unger Fashion das 140-jährige Jubiläum und ist mit dem klassischen Unger am Neuen Wall und dem jungen Concept Store U2 mit zwei stationären Geschäften am Start. Seit 2008 steht das Unternehmen mit UngerFashion.com seinen Kundinnen auch online zur Verfügung. Unger Fashion ist einer der führenden Luxus-Einzelhändler in Deutschland. Das familiengeführte Unternehmen befindet sich im Herzen Hamburgs. Unger Fashion führt über 150 internationale Designer-Brands, beschäftigt 120 Mitarbeitende und unterhält Shop-in-Shop-Verträge mit Marken wie Celine, Chloé oder Stella McCartney. Unger präsentiert die Welt des Luxus-Retails von französischer Haute Couture über italienischen High-Class-Casual bis hin zu amerikanischem Ready-to-Wear-Chic. Mit traditionellen Werten, neuen Ideen und innovativen Themen führt Florian Braun das Familienunternehmen bereits in dritter Generation. Sein Motto: Wir wollen so etwas wie die Elbphilharmonie des deutschen Retails sein. Ein Anlaufpunkt auch über Hamburgs Stadtgrenzen hinaus. Ein tolles Motto. Ja, hallo Fabian. Schön, dass du heute bei uns bist.
Hallo und schön, dass ich da sein darf. Also ganz vielen lieben Dank für die Einladung. Ich bin total neugierig und sehr gespannt. Und vielleicht gleich ganz kurzer Werbeblock. Seit 30. Oktober sind wir sogar drei Stores, nicht nur zwei. Wir haben nämlich Zuwachs bekommen und jetzt auch einen Laden für Kinderbekleidung im Luxury-Segment und sind total gespannt, was uns da auf der Reise so alles bevorsteht und was wir da erfahren dürfen.
Sehr cool. U2 Kids mitten in Hamburg, die Hamburger Familien und vor allem die Kinder werden sich freuen und wir geben es natürlich gleich an unsere Stores and Shops Redaktion weiter, denn neue Läden interessieren uns ja immer. Euch schon mal toi 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 mit dem neuen Standort.
Ja, danke. Kommt gerne vorbei und schaut es euch an. Sieht spannend aus.
Fabian, vielleicht am Beginn stell dich doch einfach mal ganz kurz vor. Mein Kollege Uli Spahn hat mir gesagt, er kennt dich schon ganz lange. Das heißt, du hast vor Unger auch schon was anderes gemacht.
Ja, genau. Ich habe schon mal ein, zwei andere Sachen gemacht. Genau. Ich bin Fabian, ich komme aus Hamburg. Ich bin jetzt seit 9 Monaten knapp bei Unger, dementsprechend als CEO aktiv. Davor habe ich 2,5 Jahre was anderes gemacht. Genau, da war ich bei Baby One in Münster und habe da IT und Digitalisierung gemacht. Weil davor war ich längere Zeit im B2B-E-Commerce aktiv, also habe mich da so um Betriebstechnik und solche Dinge gekümmert. Genau, das ist, glaube ich, so beruflich ein kurzer Rundblick. Aber wie gesagt, ich komme aus Hamburg, bin eigentlich Nordlicht und ja, kann mich für alles so rund um Technik begeistern und habe eigentlich immer so die ganz gute Eigenschaft, Technik und ja, Geschäft zu verbinden. War immer als Übersetzer aktiv und deswegen fällt mir das in meiner jetzigen Rolle auch eigentlich recht leicht, den Übersetzer für ganz viele Themen zu spielen und dann dementsprechend auch voranzutreiben. Ansonsten neben der Arbeit, genau, habe ich 2 Jungs, bin verheiratet, wohne hier im Norden von Hamburg und wenn dann mal ein bisschen Zeit in der Familie bleibt, mache ich halt ganz gerne Sport, fahre Rennrad oder gehe auch laufen. Das müsste ich eigentlich jetzt mal wieder intensivieren, ehrlich gesagt.
Ja, auf jeden Fall gut. Ich bin gestern damit angefangen, heute Muskelkater. Aber ist trotzdem irgendwie eine schöne Sache. Wir fangen ja zu Beginn immer mit so ein paar Fragen an, die abseits des Themas sind. Jetzt, als du dich gerade vorgestellt hast, habe ich gedacht, ach, vielleicht frage ich mal Münster oder Hamburg, aber das schenken wir uns jetzt mal. Das wird wahrscheinlich für dich ein großer Gewissenskonflikt. Ich bin gebürtiger Münsteraner und finde die Stadt natürlich wunderschön. Deswegen fange ich einfach mal mit einer Frage an, die du wahrscheinlich gut beantworten kannst. Gehst du eigentlich gerne shoppen?
Ja, schon, ehrlich gesagt. Sowohl als auch, also online wie digital. Aktuell versuche ich mir gerade ein bisschen Insta-Shopping abzugewöhnen.
Insta-Shopping, ja.
Man lässt sich doch durch das eine oder andere Feature manchmal sehr begeistern und hinten raus ist die Qualität gar nicht so geil. Deswegen, das wird gerade abgestellt.
Online und offline, gibt es da eine Präferenz? Lieber online, lieber offline?
Ja, eigentlich nicht so richtig. Also ich glaube, also Bedarfsdeckung funktioniert bei mir online super gut, aber auch in jeder Bandbreite, sowohl Lebensmittel als auch Klamotten oder Technologie. Aber ich glaube, immer dann, wenn man sich inspirieren und beraten will, finde ich Geschäft irgendwie besser, bringt mehr Spaß und dann auch natürlich auch da kaufen, selbstverständlich.
Hattest du mal ein Einkaufserlebnis, das dir in besonders guter Erinnerung geblieben ist?
Muss ich im Moment drüber nachdenken? Wohl ja, doch, auf jeden Fall. Ich habe, wahrscheinlich werden mich jetzt alle traditionellen Optiker ein bisschen hassen, meine letzte Brille habe ich mit Mr. Specs gekauft und habe es irgendwie ausprobiert und hatte irgendwie ein richtig cooles Erlebnis, weil Brille online ausgesucht, nach Hause bekommen und dann auch irgendwie so klassisch aufprobiert und bin dann in die Filiale. Und war ein total toller Service mit Augen ausmessen und Brillenstärke und Wiedererwarten, weil ich dachte so, als ich in das Ladenkonzept kam, ob das funktioniert, das hat richtig gut geklappt. Und am Ende des Tages, muss man sagen, innerhalb von 24, 48 Stunden war dann die Brille zu Hause. Also alle 4 Modelle wieder abgegeben, neue Brille nach Hause gekriegt. Das hat echt Spaß gemacht und hat richtig gut gepasst. War natürlich auch nicht ganz uneigennützig. Wollte mal gucken, ob die Prozesse echt so krass im Griff haben und es hat echt gut funktioniert. Also das wäre echt cool. Spaß gemacht, muss man sagen.
Das setzt Maßstäbe, denn wir wissen ja, diese Omnichannel-Prozesse, die haben es in sich. Ja, auch wenn man sie technisch gut vorbereitet hat, müssen sie auch menschlich noch umgesetzt werden. Toll, dass das so gut geklappt hat. Ist die Brille jetzt auch dein Lieblingskleidungsstück oder hast du da was anderes?
Ja, ich glaube schon. Nein, also die Brille schon, weil sie mich irgendwie begleitet. Dadurch habe ich auch meistens so ein Modell, was ich trage. Nee, ich glaube, Lieblingskleidungsstück, so das All-Time-Favorite, ist die schwarze bis graue Jeans. Ich glaube, die begleiten mich seit 100 Jahren gefühlt. Und aktuell irgendwie bin ich ein bisschen Cap unterwegs. Wir haben eine neue Kooperation gerade. Und da habe ich mir einen Cord Cappy in schwarz geschnappt aus dem Hause Unger, mit dem ich gerade ein bisschen Werbung laufe. Steht große Freiheit drauf, Bezug zu Hamburg, fand ich ganz nett. Genau, das kommt dann ab und zu mal mit.
Cord ist, glaube ich, sowieso seit einiger Zeit wieder richtig angesagt.
Ja, genau. Und es ist halt ganz spannend. Es ist halt die Iris von Arnim, Hamburger Brand, auch sehr, sehr schon länger aktiv in Verbindung mit dem Haus Unger. Es ist schon ganz spannend, dass da so 2 Familien so Dinge auf die Beine stellen. Und das ist ganz cool.
Ja, vielleicht noch 2 kurze Fragen. Wohin möchtest du eigentlich gerne mal reisen? Also muss ja nicht mit dem Fahrrad, kann auch mit einem anderen Verkehrsmittel sein.
Absolut, ja. Ich müsste leider fliegen. Ist nicht so gut für den Klimaabdruck, aber ich würde gerne mal nach Japan, ehrlich gesagt. Land und Leute kennenlernen, die Kultur. Ich glaube, das finde ich schon ganz gut. Und dann die Verbindung mit der Hochtechnologie. Das wäre schon mal ganz cool. Aber die Jungs müssen ein bisschen größer werden, dass man das mal macht. Weil es halt auch länger dauert, intensiver ist. Aber das ist schon ein Ding, was mich begeistern will.
Also, guten Tag auf Japanisch heißt Konnichiwa. Ja, da kann ich dich schon mal ein bisschen hier einführen. Ja. Und dann, der Name heißt, glaube ich, Watachiwa. Watachi wa Gerling des. Ich bin Gerling oder so ähnlich heißt das.
Ah, okay. Also du hast schon mal ein bisschen gelernt.
Ich war schon mal da und habe dann, ist gar nicht so schwer Japanisch. Ja? Also schreiben klar, aber so sprechen ist gar nicht mal so, kriegst du hin. Wen würdest du denn gerne mitnehmen, außer deinen Kindern und deiner Frau?
Lean in Person, also kann jeder sein, ne?
Ja, ja. Dead or alive.
Ich glaube live, wenn ich so drüber nachdenke, klar großer Name. Ich finde Barack Obama hätte ich Bock drauf. Ich glaube, das könnte eine coole Reise werden, weil erstmal hat er eine unfassbar gute Art, mit Menschen umzugehen und auf Leute zuzugehen. Und ich glaube, da kann man sich echt viel abgucken. Und so das, was ich bis jetzt immer über ihn gesehen und gelesen habe, schätze ich darauf schon den Humor und diesen Schalk im Nacken, den er verbreitet, aber trotzdem immer sehr ernst mit sich, mit Themen beschäftigt. Also ich glaube, mit dem könnte ich mir mal eine Reise vorstellen.
Ja, da würde ich sofort mitkommen.
Ja.
Unger ist ja sicherlich einer der führenden Luxushändler in Deutschland. Wie läuft es denn in eurem Segment im Moment? Einigermaßen gut, seid ihr zufrieden? Also erstmal in der Branche vielleicht insgesamt?
Ich glaube, in der Branche insgesamt ist man schon zufrieden und man merkt ja auch, dass der Markt, also dass da Bewegung drin ist. Ne? Also wenn man ein bisschen auf die Zahlen guckt, so global soll der Markt so dieses Jahr, glaube ich, noch so um 12% wachsen. Das geben auf jeden Fall die großen Institute und so weiter her. Und das sieht man ja auch. Nichtsdestotrotz merkt man schon, dass auch dort nicht alles super rosig ist. Ne? Also es werden jetzt keine super großen Partys gefeiert. Man merkt schon, dass bei den Großen ein gewisser Rückgang jetzt gerade auch im dritten Quartal war. Das kann man so ein bisschen den ganzen Zeitungen dementsprechend entnehmen. Aber auf der anderen Seite florieren auch wieder andere Marken. Also ich glaube, es ist eher durchwachsen. Für uns letzten Endes, glaube ich, ist es okay. Aber man merkt schon, dass in der Luxusbranche nicht im Krisenmodus ist, will ich mal sagen. Aber tendenziell merkt man schon, dass man auch guckt, was passiert und wie sich was entwickelt. Und es ist schon spannend zu sehen, dass die einen gerade wachsen und nach oben gehen, bei den anderen ist es eher ein bisschen stagnativ unterwegs. Aber ich glaube, es liegt einfach auch daran, dass auch an dem Luxus-Retail halt das ganze Krisenthema nicht komplett vorbeigeht, weil sich das ja auch ein bisschen vielschichtig entwickelt.
Teilweise war es ja sogar so, dass als Corona anfing, 2020, also Einzelhandel war da eigentlich schwer im Krisenmodus und gerade die Luxus-Artikel, die sind da richtig abgegangen. Ja? Also ich habe immer so ein Auge auf die Louis Vuitton Moët Hennessy Aktie, die hatte wirklich da richtigen Höhenflug auf einmal erreicht oder Hermès genauso. Ja. Also es scheint schon irgendwie eine Branche zu sein, die auch eine gewisse Resistenz hat bei Krisenzeiten. Ja.
Genau, man merkt es halt genau da, dass das sowas wie Hermès oder Moët Cochinelli sowas steigt und floriert weiter. Und wenn man sich jetzt so Gucci oder so anguckt, da geht es eher ein bisschen rückwärtig. Und es liegt einfach daran, glaube ich, einfach, dass so, wenn man sagt, okay, das Segment der Wohlhabenden, das hält sein Geld zusammen. Und wenn man Richtung Reich guckt, da ist das Shopping verhalten ähnlich. Und das sieht man halt dann auch genau an den Brands, ne? Dass die dann dementsprechend sich entwickeln.
Ja, sind ja manche Dinge auch, wo man sagt, das ist ja eigentlich auch eine Investition, ne? Ich sag mal, bei Fashion, ne? Also sag mal, Accessoires, da kauft man sich eine teure Tasche. Ja, da weiß man, die kann man irgendwann wieder zu einem guten Preis verkaufen. Ja, bei manchen Marken, wenn man die Tasche erstmal ergattert hat, kann man sie hinterher sogar für einen höheren Preis verkaufen, als man dafür bezahlt hat. Ja, also das ist schon irgendwie auch so eine Wertstabilität, auf die man da setzt. Ne?
Absolut. Also die richtige Tasche vom richtigen Brand ist super wertstabil und tendenziell entwickelt sie sich eher nach oben. Das sieht man natürlich bei der Marke Hermès ganz, ganz massiv. Also es ist ähnlich wie bei Luxusuhren zu sehen. Ja, bei Kleidung ist es nicht so krass, aber man hat natürlich auch bei mancher Bekleidung halt einen sehr, sehr qualitativen Anspruch dahinter.
Ja, und immer einen hohen Wiederverkaufswert. Ich meine, das ist nicht unbedingt Absolut. Mehr, als man bezahlt hat, aber auch da kann man ja sagen, es ist irgendwie wertstabil.
Ja.
Wenn man selber mal die Erfahrung macht und man sagt, man verkauft mal gebrauchte Sachen, dann weiß man, Marke, je besser, je stärker die Marke, desto höher tatsächlich der Verkaufspreis dann auch. Du hast ja gesagt, in schwierigen Zeiten, da ging es dann durchaus auch ganz gut bei den Luxus Labeln. Dazu muss man natürlich verkaufsfähig sein. Es ist natürlich für viele gut, dass sie online gegangen sind und nicht nur auf den Laden gesetzt haben. Das habt ihr ja auch gemacht. Ich glaube, ihr seid vor 15 Jahren zusätzlich zu dem stationären Standort digital gegangen. Und was war da eigentlich damals so der Beweggrund? Ich meine, du warst selber noch nicht dabei, aber du wirst es sicherlich wissen.
Genau, das ist ein bisschen vor meiner Zeit. Aber tendenziell, was war der Beweggrund? Also es läuft so ein bisschen rein mit dem Generationswechsel im Hause Unger. Das heißt, die Übernahme von Florian Braun. Und man hat immer schon in der Vergangenheit einen ganz guten Riecher entwickelt, sei es für Brands, die natürlich sich gut entwickeln oder auch für Produkte oder Segmente im Luxus. Und das hat man auch technologisch gemacht. Man hat also relativ frühzeitig auf dieses Pferd des neuen Vermarktungskanals gesetzt. Und das war im Endeffekt der Beweggrund, um sich dann Richtung Online zu orientieren, weil man gesehen hat, dass es im normalen Handel funktioniert oder in kleinen Teilen schon funktioniert hat. Und man gesagt hat, hey, wenn das genauso gilt, geht das für uns im Luxury halt auch. Und es kommt hinzu, ein weiterer Beweggrund, einfach auch seine Überregionalität, Bekanntheit zu steigern und den Kunden, die ich sage es mal ganz, ganz vereinfacht gesprochen, auf der Reise von Sylt nach Hamburg Stopp gemacht haben, bei uns eingekauft haben, auch weiterhin die Möglichkeit gegeben haben, einzukaufen. Und so unsere Kunden aus dem Süden von Deutschland, dem Westen von Deutschland einfach die Möglichkeit zu geben, hier gibt es eine Plattform neben unserem Customer Care, der traditionell agiert über Telefon und so weiter, einfach auch online diese Plattform zu bieten. Und das hat halt sehr früh sehr gut funktioniert.
Man muss ja heute tatsächlich auf allen Kanälen verfügbar sein für die Menschen. Und das ist im Prinzip ein relativ, wenn man so will, ein einigermaßen einfacher Weg, in die Expansion zu gehen. Ja, ohne dass man jetzt überlegt, in welche Stadt kann ich jetzt noch reingehen, wo kann ich noch einen Shop aufmachen, wie kriege ich das alles gemanagt. Da ist man ja mit online auf einmal in der ganzen Republik aktiv. Und ich glaube, das war eine super Entscheidung, dass ihr das gemacht habt. Und jetzt folgt Werbung in eigener Sache. Du wolltest dir schon immer einmal einen 360-Grad-Überblick der deutschsprachigen Handelsstruktur verschaffen. Du möchtest zahlenbasiert und kompakt aktuelle Retail-Themen und Use-Cases vermittelt bekommen? Dann melde dich für unsere Weiterbildung zum EHI Retail-Expert-Programm an. In unserem Programm geben unsere Forscherinnen und Forscher aus dem EHI ihr Wissen und ihre Erfahrung weiter. Freu dich auf einen kurzweiligen Mix aus Studienergebnissen, Use-Cases, interaktiven Einheiten und vor allem Special Guests aus dem Handel. Impressionen von Alumnis, Schedule, Speaker und Anmeldung unter www.ehilab.org/retail-expert. War das denn so, dass ihr am Anfang da gleich mit Vollgas reingegangen seid? Weil viele Händler haben ja gesagt, naja, wir tasten uns mal so ganz langsam ran und machen mal irgendwie so ein bisschen was. Aber war das bei euch gleich so, dass ihr gesagt habt, so, wir gehen jetzt online, aber dann auch richtig?
Ja, schon. Also je nachdem, wie man Vollgas definiert. Ne? Also man hat schon angefangen, mit einem Shopsystem zu arbeiten, mit professioneller Hilfe von außen, und hat dann Stück für Stück sich sein Team aufgebaut. Ne? Das hat dann mal mit ein, zwei FTs angefangen. Mittlerweile ist das alles ein bisschen größer. Und man hatte halt auch immer Support aus der Hamburger E-Commerce-Szene, sage ich mal, und hat dann dementsprechend das Stück für Stück aufgesetzt und weiter ausgebaut. Also ja, Vollgas kann man schon sagen, weil das war ein sehr, also man war konsequent in dem und hat das konsequent getrieben und von Jahr zu Jahr erweitert und immer größer gemacht.
Kann man denn heute sagen, dass ihr ein echter Omnichannel-Händler seid?
Ja, also Omnichannel finde ich immer ist ein großes Wort. Also da passt ja sehr viel drunter. Und ich glaube schon, dass wir für uns behaupten können, dass wir auf jeden Fall ein Omnichannel-Händler sind, weil wir schon jetzt und auch davor Omnichannel-Prozesse gelebt haben. Also sowas wie, dass du deine Ware quasi im Store dir angucken kannst, es nach Hause geben kannst, das ging auch früher schon. Und hat man auch dann über die einzelnen Stores übergreifend gemacht. Also das hat man damals schon gemacht, bevor es online gab. Und heutzutage machen wir das auch. Also wir haben immer eine sehr, sehr gute Sicht auf unsere Kunden. Das ist für mich irgendwie im Anfang. Also du musst erstmal überhaupt deinen Kunden kennen, sowohl online als auch offline als auch hybrid. Und dementsprechend können wir darauf auch dann unsere Prozesse aufsetzen. Also sei es so ein Click and Reserve, und dass du es dann im Store einsammeln kannst oder dann halt auch nochmal was verändern kannst. Das machen wir auch jetzt schon. Und so Geschichten wie, dass wir unsere Kunden dann auch über gewisse Concierge-Services bedienen, online wie offline, das machen wir auch. Du kannst deine Beratung auswählen, du kannst Termine buchen und so. Das funktioniert alles auch jetzt schon und zahlt halt auf das Ganze ein.
Du hast ja am Anfang Mr. Specs als dein schönstes Einkaufserlebnis geschildert. Würdest du sagen, sind die noch meilenweit entfernt von der Verzahnung der Prozesse, oder könnt ihr sagen, ihr seid auch schon auf dem Niveau? Also wenn auch nicht, ja, nicht in jeder Einzelheit. Nein, aber so
in jeder Einzelheit auf jeden Fall nicht. Aber wir dadurch, dass wir quasi eine gewisse Nähe von unseren Stores haben zu unserem Online-Geschäft, glaube ich, kriegen wir das auch hin. So von den Prozessen würde ich mal ganz, ganz, ganz selbstbewusst behaupten. Natürlich wird im Hintergrund auch noch immer sehr viel gewirbelt und man hat überall Verbesserungsbedarf. Aber das ist ja auch gut so, weil nur so kann man immer besser werden am Ende des Tages, ne?
Naja. Ihr habt ja im Luxusbereich, da ist ja der Durchschnittsbon, der ist ja auch schon anständig, wenn da, ich sage jetzt mal, jemand in den Laden reinkommt. Da muss man ja auch ein großes Spektrum an Services haben, ne? Concierge-Service hast du gerade schon mal angesprochen. Vielleicht kannst du das nochmal ein bisschen erklären und vielleicht auch mal sagen, was es sonst noch für besondere Services bei euch im Hause gibt.
Genau, also dieser Concierge-Service, der Name entlädt sich so ein bisschen des Concierges aus einem Luxushotel und ähnlich ist es angedacht. Es geht im Kern darum, dass Ware, die relativ schnell zu fliegen braucht, also wir gehen davon aus, dass man der Kunde in Hamburg oder im näheren Umkreis ist und seine Ware für ein Event oder einen spontanen Termin schnell braucht, dass wir den nach Hause bringen. Wir machen eine Beratung vor Ort, wir kommen mit einer gewissen Auswahl an Kleidungsstücken dorthin und ermöglichen das Vor-Ort-Shopping. Das ist so der Concierge-Service. Und das andere Weite, was glaube ich eine Besonderheit ist, weil wir da viel früher mit unterwegs waren als Online-Händler, ist das der sogenannte Auswahlprozess. Das heißt, verdiente Kundinnen haben die Möglichkeit, bei uns Ware quasi zur Auswahl zu bekommen, also zur Ansicht vorab. Online wurde das relativ adaptiert von zum Beispiel Outfitry. Das ist ähnlich, sage ich mal, aber im Luxushandel, sage ich mal, viel, viel etablierter und schon viel, viel länger zur Verfügung. Das heißt, wir stellen dann Outfits zusammen, gerade mit neuer Ware und senden die unseren Kundinnen zu. Und die können dann ganz bequem zu Hause sich das Ganze ansehen oder im Hotel, wie auch immer, je nachdem, wie das gerade passt oder auch im Urlaub. Und hat dann immer die Möglichkeit, noch einen Personal Shopper per Telefon oder auch Videotelefonie zu sich zu holen und dann auch dementsprechend Dinge auszutauschen, anzupassen und so weiter und so fort.
Oh, das hört sich gut an, aber dafür müsste ich mich wahrscheinlich irgendwie qualifizieren, oder?
Eine gewisse Qualifikation ist nötig, aber die Eintrittsbarriere ist gar nicht so hoch.
Okay, also das wird schon am Umsatz gemessen, ne? Oder es sei denn, kann natürlich auch sein, wenn du jetzt irgendwie eine Berühmtheit bist, ne, die vielleicht noch nie in Hamburg war und dann irgendwie ein Konzert gibt oder sowas, ne, wenn die dann sagen, könnt ihr mir mal was vorbeibringen, das würdet ihr dann in so einem Fall auch ohne eine Umsatzqualifikation machen, denke ich.
Genau, das würden wir natürlich auch dann dementsprechend so machen und das wird auch gemacht, ne? Wir sind dann natürlich super diskret, das gehört halt auch dazu und das ist dann nicht alles, da gehören noch ein paar andere Faktoren natürlich mit rein.
Also ich gehe mal davon aus, dass ihr eine Kundenkarte habt.
Ja.
Braucht ihr, ja? Also wir müssen es ja irgendwie identifizieren, ja?
Genau, die haben wir und die haben wir auch schon lange. Und die Herausforderung ist, das jetzt noch ein Stück weit digitaler zu machen und auch nochmal ein bisschen und zu öffnen. Vielleicht auch für externe Partner. Und damit meine ich jetzt gar nicht mal Dienstleistung und Werbung, sondern einfach auch die Überlegung, halt mit anderen Unternehmen sowas zusammenzugestalten im Luxussegment. Ja.
Ja, das ist, glaube ich, eine gute Idee. War ja auch so bei Payback. Natürlich in einem ganz anderen Segment, aber sicherlich einer der großen Erfolgsbausteine, dass man eben nicht nur bei einem Geschäft da seine Punkte sammeln kann, sondern eben in vielen und dass dadurch der Nutzen insgesamt unterm Strich für die Kundinnen und Kunden dann größer wird.
Ja, absolut. Also das ist glaube ich, denke ich mal, total der Fall und gerade in so einem engen Segment dann. Ne? Da kann man, glaube ich, sehr gute Synergien erzeugen. Aber wie gesagt, das sind alles sehr, sehr lose Gedanken. Und aktuell ist unsere Kundenkarte ein sehr gutes Instrument, was auch seit Jahren schon so geliebt wird. Und darüber halt dann auch die Möglichkeit, die Punkte zu sammeln, im traditionellen Sinn, wie man das so kennt, die dann einzulösen.
Frage ich mich natürlich ein bisschen, wie setzt ihr das digital um? Im Store kann ich mir das alles gut vorstellen als Anlaufstelle. Aber werden diese Services dann digital auch angeboten? Kann man die auch digital buchen? Oder sind da noch zwei unterschiedliche Servicewelten?
Die Servicewelt ist schon die gleiche. Im Moment ist es bei uns noch ein bisschen komplex, das richtig gut online zu gestalten. Das ist halt auch gerade ein Feld, auf dem wir uns bewegen, wie wir das noch weiter vereinfachen und einfach für unsere Kundinnen online besser darstellen. Aber tendenziell ist die Basis schon so, dass es eine ist, ne? Und dass die Services auch online einlösbar sind und buchbar sind. Und ein kleiner Teil ist es auch relativ simpel, weil es halt einfach Giftings sind. Oder bestimmte Gifts sind, die man erhält. Aber sobald es um irgendwelche Event-Themen geht oder so, muss man da natürlich prozessual ein bisschen anders agieren, als wenn man das jetzt offline macht.
Also man kann sich ja so einen Concierge-Service eigentlich auch super online vorstellen, ja, dass man sagt, okay, genau, wir machen einen gemeinsamen Rundgang, was viele andere ja erst vor kürzlich erfunden haben oder eingesetzt haben, muss man sagen. Ja. Das ist bei euch wahrscheinlich schon etwas länger tatsächlich geübte Praxis.
Genau, das ist geübte Praxis und es wird auch von unseren Customer Care MitarbeiterInnen auch so gelebt und gemacht.
Jetzt hast du ja vorhin gesagt, ihr seid schon da schnell gestartet und habt schon richtig Gas gegeben in die digitalen Services. Ich habe jetzt mal gehört, dass ihr auch sehr viel selber macht. Ja? Also, dass ihr nicht für Fotoshootings eine Agentur habt und für auch digitale Prozesse, die man einführt, immer Partner, sondern da auch sehr stark auf die eigene Kraft setzt. Ist das richtig so?
Genau. Also es kommt halt immer darauf an, auf den Use Case und wie es auf unser Tun einzahlt. Aber für uns ist schon wichtig, exzellenten Content zu haben, sowohl in Bild, Schrift als auch in Grafik. Das heißt, den Teil machen wir komplett selber. Das heißt, wir haben am Neuen Wall ein Fotostudio, was man wahrscheinlich dort nicht vermuten dürfte. Auch für Fotografen und Stylisten, die bei uns angestellt sind und täglich shooten mit Models. Glaube ich, ein cooler Arbeitsplatz mit Blick auf den Rathausmarkt. Also das nochmal so ein bisschen
Werbung.
Mitarbeiterwerbung. Ja. Aber nein, Spaß beiseite. Das ist schon cool, was da produziert wird von dem Team, von dem großen Content-Team. Und das setzt sich halt dann auch in der Beschreibung der Texte fort und letzten Endes in allen Text-Content-Inhalten. Und alles, was rund um Social Media läuft, das produzieren wir halt alles selber. Wir sind mehrfach im Jahr auf Reisen. Kleinere Ads werden natürlich vor Ort produziert. Und das ist halt eine Sache, was für uns super wichtig ist, wo wir einfach eine gewisse Exzellenz brauchen. Das machen wir selber. Wenn wir dann Themen haben, wo wir merken, okay, die zahlen nicht direkt auf unser Kundenerlebnis ein, sowas geben wir natürlich dann raus. Dann sind wir dann immer noch Händler und noch nicht die Tech-Company. Das macht aber alles dann total Sinn, das dann mit Partnern zu lösen. Aber ja, klar. Also da, wo wir wissen, dass es direkten Bezug zu unseren Kunden hat, da sind wir doch gerne selber im Lead.
Ja, man sieht das auch. Ne? Es ist wirklich interessant, wenn ich habe hier viele so ein bisschen Text gesucht zu eurem Unternehmen. Ne? Und dann scrollt man natürlich ein bisschen durchs Web und guckt dann, was findet man. Bei Unger findet man immer nur total tolle Bilder. Ja, Fashion, ja, Videos, ja, also das ist irgendwie, man muss da lange kramen, bis man über das Unternehmen mal was findet, weil das meiste ist halt sofort der Ansprache in die Modewelt rein, dass man sagt, guck mal hier, Inspiration, tolle Sachen und da sieht man wirklich, was das ein Kern in eurer Botschaft in dem Markt auch ist. Ja. Sehr beeindruckend.
Ja, und dafür stehen wir halt auch, das ist uns super wichtig, ne, dass wir da wirklich exzellent das in den eigenen Händen haben.
Jetzt mal nochmal so ein ganz anderer Aspekt, wir machen ja jedes Jahr auch so eine Versand- und Retourenstudie hier beim EHI, wo wir auch immer fragen, ja, wie sieht es denn aus, wie schnell muss Ware eigentlich zugestellt werden, wenn jemand bestellt? Und ja, wir stellen da eigentlich fest, es wird irgendwie immer schneller. Die Anbieter versuchen sich da gegenseitig zu übertrumpfen und es geht irgendwie, ja, gerade bestellt und 30 Minuten später geliefert, also erstmal ganz extrem. Ist das bei euch in der Luxusbranche eigentlich auch ein Thema oder sind eure Kunden da geduldiger?
Ich glaube, die sind nicht ungeduldiger als normal Otto-Normalverbraucher, wenn man das überhaupt in dem Kontext so sagen kann. Natürlich ist Lieferzeit ein Thema und Geschwindigkeit. Und ich sagte es ja vorhin auch schon mal, die Möglichkeit, wenn man im Raum Hamburg im größeren Umkreis ist, machen wir es sogar möglich, dass wir direkt halt taggleich vorbeikommen und die Ware vorbeibringen. Aber wir sehen schon zu, dass wir in 24 Stunden bis 48 Stunden maximal die Ware beim Kunden haben. Wir haben auch das meiste wirklich vor Ort. Mhm. Also es macht es uns in dem Fall dann auch einfach.
Ja, okay, also vielleicht ein Müh, geduldiger, aber keine wesentlichen Unterschiede zum ganz normalen Markt. Geschwindigkeit ist einfach wichtig. Ja.
Nein, man muss dazu sagen, und ich bemühe jetzt das Zitat von dem Florian Braun auch, wir handeln dann auch ein bisschen mit leicht verderblicher Ware. Und das ist gerade bei Neuware extrem wichtig für die Kunden, die schnell zu haben.
Mhm, ja.
Weil das ist im Luxury Fashion einfach das Thema der Early Access zu der neuen Kollektion. In dem Kontext steht natürlich Geschwindigkeit eine Riesenrolle.
Zahlt ja angeblich auch auf die Retourenquote ein. Ja? Schnell geliefert, kommt weniger zurück. Weil wenn es zu lange dauert, dann ne, geht man doch mal eine andere Schleife oder so und besorgt sich was anderes, hab schon was. Habe ich zumindest mal an verschiedenen Stellen schon gehört.
Ja und nein.
Ja und nein. Nochmal ein anderes Thema, künstliche Intelligenz. Ja, das ist ja so das Thema der Stunde, kann man sagen. Also man kann ja irgendwie keine Tageszeitschrift und keine Fachzeitschrift öffnen oder lesen, ohne dass irgendwas über künstliche Intelligenz geschrieben wird. Ist das bei euch auch ein Thema? Oder sagt ihr, das sollen mal die Hamburger Kollegen, die viele Milliarden Umsatz machen, erstmal in Angriff nehmen?
Nee, das sagen wir nicht. Ich glaube, das Thema künstliche Intelligenz ist für uns gerade als kleinerer Händler eine totale Chance, weil wir natürlich unsere Prozesse möglicherweise effizienter gestalten können und auch einfach in einigen Themen einfach schneller sein können. Und ich würde das so ein bisschen einteilen, dieses Thema, einfach in so kurzfristige Geschichte, mittelfristige und langfristige Sachen. Und gerade die langfristigen Themen, die zahlen aus meiner Sicht auf so Kundenbegeisterung ein. Und da muss man halt mal gucken, ob das trägt in Zukunft. Das sind natürlich Thesen, die man verproben muss. Und alles Kurzfristige, glaube ich, im ersten Schritt muss man erstmal alle MitarbeiterInnen begeistern und sagen, okay, wir beschäftigen uns mit dem Thema, aber nicht deswegen, weil wir euch irgendwie sparen wollen. Nee, wir wollen euch unterstützen. Also immer dieser Unterstützungskontext muss im Fokus stehen und dann muss man auch mit den aus sich heraus halt Use Cases entwickeln, weil das ist, glaube ich, der große Punkt. Also ein tragender Use Case ist bei dieser ganzen KI-Diskussion für mich eigentlich total wichtig, damit man halt auch was entwickelt, was nachher irgendwie sinnvoll ist und auch wirklich auf Effizienz, sage ich mal, zum Beispiel einzahlt. Und das sind so Themen wie Texterstellung und Textanreicherung, finde ich total spannend, weil es eine Sache ist, die man relativ simpel umsetzen kann und einen hohen Impact hat. Aber das ganze Thema Content-Erstellung natürlich. Ich habe eben gesagt, wir haben ein super großes Fotostudio mit sehr vielen Fachkräften dort. Die brauchen wir auch nach wie vor. Aber auch da geht es um den unterstützenden Charakter und einfach um auch Variabilität zu erzeugen. Also das Model und den Shoot brauchen wir immer noch. Aber wir können halt, das ist jetzt sehr gescribbelt, wir können halt sehr, sehr schnell Hintergründe erstellen und variable Edits zum Beispiel erstellen. Sowas könnte man sich vorstellen. Ja, und mittelfristig sind halt immer diese ganzen Themenkampagnenerstellung, glaube ich, wo man reingucken kann, die auch gar nicht so weit weg sind mehr von der Umsetzung her. Aber ich glaube, man muss erstmal so auf die kurzfristigen Themen gucken.
Ja, also Empfehlungen würde ich natürlich auch irgendwo sehen, ja.
Empfehlungen, genau. Ja. Also gerade das ganze Thema unscharfe Suche, super Sommerkleid für Hochzeit am Gardasee, in der Jahreszeit, in dem Stil so. Das ist halt ein super gutes Ding. Fotovergleichssuchen sind cool. Also, weil die neueren neuronalen Netze das mittlerweile hergeben, dass man gute Ergebnisse erzielt. Also lade Outfit hoch, erhalte Ergebnis, sowas halt alles, das funktioniert alles wunderbar. Spannend ist halt das ganze Thema Beratung dann hinten raus, ne, wenn man über VR-Brillen spricht oder so.
Ja, das ist vielleicht noch ein bisschen weiter weg. Also was ja auch so ein Thema ist, ich komme über die VR-Brillen, komme ich noch gleich nochmal drauf zurück, also dieser Handel mit digitaler Kleidung, mit diesen NFTs, ne, wo man sagt, ja, also ich habe jetzt in meiner Social-Media-Welt meinen Auftritt, da brauche ich jetzt eine digitale Handtasche dazu, die kein anderer hat. Wäre das für euch eigentlich auch so ein denkbares Modell?
Bin ich unschlüssig, ehrlich gesagt. Also ich finde das Modell total spannend, aber zu den NFTs gehört auch dazu, ein NFT allein reicht halt nicht, ne? Also ich brauche immer eine Verbindung in die echte Welt. Und das heißt für uns letzten Endes, ich muss einen Gegenwert in der echten Welt leisten, sei es nochmal das gleiche Produkt in echt dazu und dann nochmal irgendwelche weiteren Benefits. Also der Bored Egg Club macht es ja vor, ich habe ein digitales Bild und habe Zugang zu X Ding plus diesem ominösen Club. So. Und das muss man natürlich auch gut hinterlegen. Kann ein Thema sein für das ganze Thema Kundenkarte. Ich glaube, da könnte man Themen daraus bauen, wo der Kunde auch sagt, ich habe maximalen Mehrwert dazu und würde sowas dann machen. Aber jetzt einfach nur digitale Kleidung verkaufen, glaube ich, funktioniert nur bei einem Brand und wir sind halt Retailer. Das heißt, wir haben dann nochmal eine ganz andere Brille drauf. Also ich sag mal so, die Adidas-Moncler-Kooperation im Web 3 irgendwie zu verhökern, das funktioniert und funktioniert, glaube ich, richtig gut. Oder die digitale Silofolie im Pharma Simulator, das sind, glaube ich, mittlerweile auch gute Business Case, wo man ein bisschen Geld verdienen kann. Aber wir müssen da ein bisschen anders denken an der Sache. Deswegen, also ganz einfach ist es für uns nicht.
Auf jeden Fall, man muss ein Auge drauf haben, höre ich. Ja.
Absolut.
Genauso wie auf die VR-Brillen, die ihr dann vielleicht mal irgendwann einsetzen wollt bei der Beratung. Aber es ist jetzt nichts, was morgen kommt bei euch im Unternehmen.
Nein, die Technologie ist ja auch noch gar nicht so weit. Also sie ist schon da, aber sie ist noch nicht so konsumerfähig. Ne? Ja. Also ich glaube, die Vision Pro von Apple hat da jetzt schon Maßstab gesetzt. Und ich glaube, in unserer Zielgruppe wird der eine oder andere so ein Gerät auch haben. Und daher kann man darauf umdenken. Und die macht es dann ja schon möglich, virtuelle Anproben einfacher zu machen, auch so einen Schuh zu kreieren und so. Aber wie gesagt, das ist Zukunftsmusik. Man muss erstmal gucken, wie sich überhaupt die Technologie oder die Hardware durchsetzt, wie die Marktdurchdringung dadurch ist. Aber es macht es durchaus einfacher. Ne? Das stimmt schon.
Spannend. Fabian, von dem Blick in die Ferne nochmal zurück in das, was morgen und übermorgen ansteht. Was hast du denn oder was habt ihr denn auf eurem unmittelbaren Projektplan noch draufstehen?
so einiges. Also ich kann mal ein, zwei nennen, glaube ich, die kann ich schon nennen. Also wir kümmern uns um die E-Commerce-Landschaft weiterhin, also wollen ein paar Veränderungen vollziehen, ein bisschen modernisieren, ein bisschen anpassen, auch ein bisschen ans Look and Feel gehen. Das kann man, glaube ich, mit Fug und Recht sagen. Wir beschäftigen uns weiterhin mit unseren Kunden und Kundendaten, weil das Thema Daten halt auch für uns super wichtig ist. Also was ist der geeignete Ort? Wo sollen sie liegen? Also ich glaube, es sind meist so die Fragen, die sich jeder Händler aktuell stellt. Und manche sind weiter, andere sind nicht so weit. Und das sind einfach Themen, die wir weiterhin vorantreiben und einfach auch noch weiterhin unsere Kanäle zu vernetzen. Das sind wir auch noch nicht mit fertig und werden uns wahrscheinlich auch nie. Aber das sind auch größere Themen, die wir in den nächsten, sage ich mal, 12, 18 Monaten weiter vorantreiben wollen.
Super spannend. Und auf eure Kundenkarte haben wir auch ein Auge. Mal gucken, was ich da so tun werde. Prima.
Gerne.
Da sind wir auch schon am Ende unserer Zeit. Ein schöner Einblick in das, was ihr so tut, wie ihr den Weg geschafft habt vom stationären Luxus-Fashion-Händler zu einem, ja, ich würde schon sagen, Omnichannel-Unternehmen, was da auch noch so kommen kann. Fabian, super toll. Vielen Dank, dass du das mit uns geteilt hast. Danke für deine Zeit. Und Gratulation, du bist ja ziemlich verschnupft, ne, was man ja nicht so hört, wahrscheinlich.
Hoffe.
Aber dass du dich so tapfer hier heute geschlagen hast und dass wir das hier heute gemeinsam so schön aufnehmen konnten. Vielen Dank.
Ja, vielen lieben Dank auch von meiner Seite. Hat echt Spaß gebracht, einfach den Austausch und mal ein bisschen über diese Themen zu sprechen. Und ja, ein bisschen ist die Erkältung da, aber man kann sich ja wacker halten. Ich kuriere sie später aus.
Hat gut geklappt. Vielen Dank.
Danke auch.
Das war Folge 87 der EHI Retail Insights. Wir sprechen in unserem Podcast jeden Monat mit Händlern, Dienstleistern und forschenden Kollegen über aktuelle Projekte und Studienergebnisse. Am besten ihr abonniert unseren Podcast und verpasst keine Folge mehr. Bis bald.